Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday vom GFA Podcast. Naja, Tuesday ist nicht ganz richtig. Wir haben ja heute schon Mittwoch, sind ein wenig verspätet dran diese Woche. Deswegen haben wir heute den NFL Tuesday on a Wednesday. Ich bin hier wie immer mit Felix. Hi, Felix.
Hi, grüß dich. Hi an alle da draußen. Am Wednesday. Ja, es ist ein bisschen meine Schuld, dass wir diese Woche etwas verspätet sind. Aber hoffentlich trotzdem genauso gut wie immer.
Ja, mit Sicherheit. Und dass es mal einen Tag später wird, das ist ja auch durchaus noch vertretbar. Wir sind ja immerhin hier. Genau, ich bin übrigens der Chris. Das gehört ja auch dazu, dass man immer noch mal seinen Namen dazu sagt. Aber gut, die meisten werden es wahrscheinlich auch schon wissen. Gut, da wir diese Woche so ein bisschen mehr Off-Field-Stuff haben, ein bisschen mehr andere Sachen, die jetzt nicht so direkt mit dem Football auf dem Feld zu tun haben, sondern mit dem Drumherum, machen wir heute einen größeren News-Teil und besprechen nur drei Spiele. Wir werden uns dann später New England gegen Tampa Bay, Seattle gegen die LA Rams und Green Bay gegen Dallas widmen. Eventuell müssen wir vielleicht sogar streichen, müssen wir gucken, wie das mit der Zeit hinhaut, denn es ist doch einiges passiert. Genau, und dann werde ich mal direkt zu dem News-Segment übergehen. Und da fangen wir mal in Pittsburgh bei den Pittsburgh Steelers. Und zwar hat Ben Roethlisberger mal wieder, so wie man so schön sagt, mit dem Gedanken des Ruhestandes gespielt. Und Felix, was hat er nochmal gesagt bei der Pressekonferenz?
Ja, er hat gesagt, er weiß nicht, ob er es noch bringt. Also im übertragenen Sinne, ist er noch gut genug? Hat er noch quasi den Juice, den Mojo, um quasi als Quarterback das Team zu leiten, das Team zu führen, die Siege einzufahren? Genau, das war so seine offene Frage, die er quasi an die versammelte Pressegemeinschaft da gestellt hat. Hab ich's noch? Bring ich's noch? Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann wieder die Spekulationen in die Höhe gegangen sind. Hört Big Ben auf? Denn da gibt's ja auch schon eine gewisse Vorgeschichte.
Genau, ja, es ist halt nicht das erste Mal, dass er offen oder weniger offen oder verklausuliert mit dem Gedanken des Ruhestandes spielt. Auch vor der Saison hat er dann irgendwie ein bisschen darüber geredet, hat es dann am Ende nicht getan. Es gibt also so einen wichtigen Faktor, das Geld, und zwar hat er einen Signing-Bonus bekommen, den er komplett hätte zurückzahlen können müssen, ist in dem Fall richtig. Also die Pittsburgh Steelers könnten von Ben Roethlisberger das Geld zurückverlangen, das sie ihm als Signing-Bonus für die nächsten restlichen Vertragsjahre ausgezahlt haben, und das wären in seinem Fall 18,6 Millionen Dollar. Und Geld, das man schon bekommen hat und dann zurückgeben muss, ist natürlich weniger leicht abzugeben, als auf Geld zu verzichten, das man in der Zukunft verdienen würde.
Vielleicht hat das ja auch einfach schlichtweg nicht auf dem Konto.
Ja, das ist auch möglich. Das wäre natürlich ziemlich bitter, wenn man bedenkt, wie viel Geld er vorher verdient hat. Ich meine, er ist auch, glaube ich, 2005 oder 2004 gedraftet worden.
Ich glaube, 2004.
2004 war auch ein First-Round-Pick, dementsprechend hat er damals auch schon einen dickeren Rookie-Deal bekommen. Dementsprechend dürfte er in seiner Karriere auch schon so einiges verdient haben. Aber wollen wir jetzt erstmal nicht großartig drüber spekulieren, wie es um die finanzielle Situation von ihm bestellt ist. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass sie doch relativ safe ist.
Ja. Genau, aber er wird jetzt natürlich weiterspielen, also jetzt eine frühzeitige oder vorzeitige Auflösung seines Vertrages kann ich mir gar nicht vorstellen. Er wird weiterspielen. Aber insgesamt ist es natürlich so ein bisschen alarmierendes Signal, wenn das dein Quarterback sagt, dein Gesicht des Franchises, wenn das von dem rüberkommt. Und was wir auch schon vorher schon mal besprochen hatten, wir beide, er hat so ein bisschen Probleme insgesamt da auch im Team, die ganzen Stories um Antonio Brown und sein Verhalten, was Big Ben selber auch als eigensinnig und nicht teamförderlich bezeichnet hatte, öffentlich. Das trägt nicht unbedingt zu einer guten Stimmung im Pittsburgher Lockerroom bei. Und deswegen ist da einiges so ein bisschen am Knatschen gerade in Pittsburgh. Und da passt es natürlich, dass dann Big Ben auch sagt, so, yo, ich weiß auch nicht, ob ich es noch bringe.
Ja, einiges am Knatschen ist es auf jeden Fall. Ich meine, sie stehen, glaube ich, 3-2 da, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Haben aber, wenn ich mich an das Spiel gegen die Browns zurückerinnere, doch so einige, einige knappe oder nicht überzeugende Siege, sagen wir es mal lieber so, gehabt. Und da sie ja vor der Saison eigentlich als ja, Favorite in der AFC gehandelt wurden. Und da kann man schon verstehen, dass Ben vielleicht auch im Moment ein bisschen frustriert ist. Aber er kam schon zurück und hat gesagt, okay, ich bin immer noch einer der besten Quarterbacks in der ganzen Welt. Macht euch mal nicht so große Sorgen, bla bla bla. Das wird schon alles werden. Also insofern vielleicht doch wieder nur ein Strohfeuer gewesen, das der liebe Big Ben ganz gerne mal anzündet, ne?
Ja.
Okay, dann wollen wir mal zum nächsten Thema rübergehen. Und zwar wollen wir nach Texas gehen, zu den Dallas Cowboys. Und zwar gibt es da wieder so eine etwas breitere Kontroverse um den Protest bei der Nationalhymne, der jetzt mittlerweile schon seit dem letzten Jahr von Colin Kaepernick und nicht Ed Reed, sondern der Safety von den 49ers?
Reed heißt er auf jeden Fall.
Reed, der Nachname, Vorname fällt uns jetzt gerade nicht ein. Letztes Jahr gestartet, Take a Knee. Ist ja mittlerweile wahrscheinlich allen irgendwie in irgendeiner Art und Weise über den Weg gelaufen. War mal wieder eine komische Aussage. Und zwar hat Jerry Jones, der Besitzer der Cowboys, gesagt, dass er verfügt hat, dass alle Spieler während der Nationalhymne stehen müssen und sich nicht mehr entscheiden können, quasi zu protestieren, indem sie sich auf das Knie begeben. Das Ganze kam, ja, Donald Trump hat so einige Sachen losgetweetet. Über Donald Trump brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so großartig reden. Da habe ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht so viel Bock drauf.
Nee, will ich auch wirklich nicht. Aber Jerry Jones macht es auf jeden Fall nicht besser. Also er torpediert quasi diesen insgesamten Protest der Liga, der wirklich gut war. Man hat gesehen, die Liga steht geschlossen zumindest da und hat jetzt auch das Problem mal endlich erkannt. Und Jerry Jones torpediert das als einer der einflussreichsten Besitzer, als der Hall of Fame-Besitzer. Torpediert er das Ganze, indem er jetzt versucht, seinen Spielern das vorzuschreiben, was ich finde es eine Frechheit von ihm. Das kann er nicht machen und darf eigentlich auch nicht passieren.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also deswegen kann ich auch die Reaktion der Spieler nachvollziehen, die, ich glaube, was ich gelesen habe, ziemlich fuchsteufelswild waren, um da ein schönes Wort reinzubringen, und sich jetzt für so ein Spieler-Only-Meeting, also ein Treffen, eine Versammlung, wo nur Spieler quasi vor Ort sind, keine Trainer, keine Offiziellen, um gemeinsam zu überlegen, wie man mit der ganzen Sache umgeht, weil die sich wirklich nicht gut behandelt fühlen in dem Moment, verständlicherweise, und dann zu schauen, was sie machen. Weil man muss ja auch mal sagen, was wird passieren, wenn Dak Prescott, Des Bryant und Zeke Elliott sich auf die Knie begeben bei der Nationalhymne.
Werden mit Sicherheit nicht auf die Bank gesetzt dann.
Ich kann es mir auch nicht
deswegen vorstellen. Ist es so eine leere Hülse, die richtet sich an so die Spieler in der zweiten Reihe, die man dann PR-technisch schön auf die Bank setzen kann. Ja. Und dann eben wahrscheinlich die Mehrzahl der Dallas Cowboys-Fans damit so ein bisschen beruhigen kann.
Ja, genau. Ja, das ist auch das nächste Ding. Also die ganze Sache läuft eher auf so PR hinaus, die Jerry Jones da reißen will, weil er natürlich in einem sehr roten Staat Texas seine Hauptfanbase hat und die natürlich auch irgendwie ein bisschen beschwichtigen möchte. Und deswegen finde ich das Ganze auch sowieso so ein bisschen, ekelig, würde ich schon fast sagen, wenn man da irgendwie bei so einer für mich persönlich betrachtet wichtigen Geschichte da hingeht und das Ganze dann auch so ein bisschen torpediert. Und jetzt ist in den nächsten Tagen auch nochmal so ein reguläres NFL-Meeting, wo die ganzen Besitzer sich treffen, und da soll auch nochmal darüber gesprochen werden, dass man eine ligaweite Lösung findet, quasi eine Vorschrift findet, inwiefern mit der Nationalhymne umgegangen werden soll. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt hat, ob wir eben drüber gesprochen haben. Seit 2009 ist es ja erst überhaupt so, dass alle Teams bei der Nationalhymne auf dem Feld sein müssen. Vorher war das nicht so. In der Regel steht nichts drin, dass man irgendwie stehen soll oder die Hand über dem Herz haben sollte oder so. Und da wollen die das jetzt vielleicht machen. Irgendwie gepaart damit, dass sie sagen, ja, wir unterstützen ja so soziale Projekte oder so, und deswegen können wir das einführen, so quasi als Kompromiss. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Obwohl, ja, gut, schlussendlich kommt was Gutes dabei rum, dass Colin Kaepernick gestartet hat, aber irgendwo wirkt es dann auch so ein bisschen wie so ein Sellout irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu?
Ja, wie gesagt, also ich finde die ganze Story seit dem letzten Jahr mit Colin Kaepernick, die ist, finde ich, relativ, also ich finde sie insgesamt sehr, sehr traurig, sehr bestürzend, dass Colin Kaepernick immer noch ohne Job ist, dass die Liga sehr lange nichts getan hat, dass man ja im Grunde genommen jetzt erst so ein bisschen angefangen hat und die Spieler es in erster Linie auch waren, die Liga dazu gezwungen haben, zu sagen, wir stehen hinter den Spielern auch, wir sind eine Einheit. Naja, das ist alles so ein bisschen, hat für mich, für meine Verhältnisse zu lang gedauert. Und wenn man jetzt schon wieder eben von Seiten des Commissioners oder eben jemand wie Jerry Jones solche Sachen hört, macht das auf mich keinen guten Eindruck. Und man versucht das Ganze jetzt schon wieder so ein bisschen im Keime zu ersticken. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin selber da relativ pessimistisch, dass sich da nochmal irgendwie was Gutes draus entwickelt.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Besitzer da durchaus in einer wackeligen Position sind, weil ich weiß nicht, also wenn jetzt auf einmal, im Moment knien ja mehr Spieler, als es vorher getan haben. Ich glaube, in den ersten beiden Wochen haben, glaube ich, nur 10 Spieler jeweils immer gekniet bei der Nationalhymne, und das ist nach den Tweets von Trump, also nach dem ersten sowieso und nach dem zweiten und dritte Woche nach den Tweets von Trump, das ist immer noch deutlich mehr gewesen als 10. Also im Prinzip hat er da einfach nur Öl ins Feuer gegossen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Besitzer da jetzt so eine ligaweite Regel einführen wollen und werden, aber auch vielleicht relativ schnell merken, dass es nicht schaffen werden können, weil einfach der im Moment die Spieler sich das auch nicht vorschreiben lassen wollen. Sie dann vielleicht auch sagen, das ist eine Geschichte, die wie im CBA, also im
Collective Bargain Agreement.
Genau. Wie heißt das auf Deutsch nochmal? Gewerkschaftsvertrag?
Ja, genau.
Tarifvertrag oder wie auch immer. Dass man das darüber aushandeln muss, dass die Liga das nicht einfach so als Regel hinzufügen kann während der laufenden Saison oder so. Das wird man sehen. Das ist auf jeden Fall sicherlich noch eine Story, die uns weiter beschäftigen wird. Gut, in Anbetracht der doch schon durchaus voranschreitenden Zeit wollen wir mal mit dem nächsten Thema weitermachen. Ich glaube, da könnten wir auch, eine Stunde drüber reden. Ich glaube, das wäre nicht mehr übertrieben, ne?
Nee.
Okay, ist ja auch ein Thema, das uns sehr wichtig ist. Insofern hat das auch seinen Platz hier. Okay, nächstes Thema. Ja, gehen wir mal zu den Miami Dolphins, die ja auch sportlich Probleme haben, durchaus. Und da gab es auch so einige Geschichten drumherum, hauptsächlich Verletzungen oder Spieler, die AWOL gegangen sind, also irgendwie abgehauen sind von dem Teamhotel. Und jetzt hat es den Offensive Line Coach der Miami Dolphins erwischt. Naja, erwischt weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ein Video von ihm aufgetaucht, wie er der mehr oder weniger ein Liebesgeständnis an seine
Mätresse.
Ja, Mätresse. Ich weiß nicht, ob er verheiratet ist. Nee, ich glaube, er ist nicht verheiratet. Aber er hat auf jeden Fall ein 30-jähriges Model als Freundin, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Und zwar ist Chris Förster, also eigentlich wie der deutsche Förster, aber ich denke mal, dass man das Förster aussprechen wird, hat er sich selber dabei gefilmt, wie er, eine weiße pulverige Substanz durch einen 20-Dollar-Schein in seine Nase zieht. Ich vermute mal, dass er einfach nur Kopfschmerzen hatte und ganz schnell Linderung wollte und deswegen sich die Kopfschmerztabletten klein gedröselt hat.
Das ist ganz klassischer. Das mache ich auch immer mit einem 20-Euro-Schein.
Ja.
Wenn es schlecht geht, hole ich die Aspirin, mache die klein und dann rein damit.
Ja, das ist einfach so, wenn man innerhalb von 5 Minuten anstatt 10 Minuten den Kopfschmerz unbedingt weghaben muss. Gut, er hat gesagt, er musste direkt ins Meeting, vielleicht deswegen dann die zeitliche Dringlichkeit vorhanden. Das Video ist rausgekommen. Es wirkt alles so ein bisschen so, als wenn die Dame ihn quasi mit dem Video erpressen wollte und er dann irgendwie gesagt hat, nee, jetzt mache ich das nicht mehr, ich gebe dir kein Geld mehr oder so, und sie hat es dann rausgeschmissen. Pure Spekulation, muss ich dazu sagen. Jetzt vielleicht auch, ist immer so ein bisschen schwierig, aber ja, er ist auf jeden Fall zurückgetreten, bevor er gefeuert wurde, kann man so sagen. Er hat echt eine Menge Kohle verdient für einen Offensive Line Coach, 2,5 Millionen Dollar im Jahr. Und er wird jetzt beerbt von De Guglielmo, der, ich vermute, das ist der ehemalige Offensive Line Coach ist von den Patriots, der zwischen
Dante Scarnecchia.
Genau, zwischen Dante Scarnecchia und Dante Scarnecchia, zwischen Scar. Ich weiß nicht, ob er es genau ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hieß der auch De Guglielmo, deswegen vermute ich das Ganze einfach mal. Gut, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt so viel weiter drum herum reden. Ist eine relativ klare Sache, ne? Also wenn so ein Video rauskommt, dann ist man seinen Job an einem Footballteam einfach mal los. Das ist dann ja nicht unbedingt positiv.
Nee, kann man nicht gut reden.
Nee, ja, aber dann kann er wenigstens zu seiner Freundin ziehen. Aber ich glaube, die Geschichte ist auch so, die ist vorbei, ne?
Witzig für die Dolphins natürlich auch nicht so gut auswirken, wie denn die Offensive-Line-Probleme hatten sie schon. Der Neue, der hat jetzt bei den Patriots nicht unbedingt gezeigt, dass er ein guter O-Line-Coach ist. Von daher, Jay Cutler wird sich freuen. Der wird noch mehr wahrscheinlich dann auf die Socken bekommen in den nächsten Wochen.
Ja, gut, und Jay Cutler, gut.
Smoking Jay ist ja sowieso der, aber der ist ja tiefenentspannt, dem macht das, glaube ich, auch nichts aus, wenn er es überhaupt schon mitbekommen hat.
Ja, zumindest wirkt er immer so. Ich freue mich immer wieder, wenn ich einen GIF sehe mit Jay Cutler, wo er irgendwo chillt und eine Kippe in den Mundwinkel rein gefotoshoppt wurde quasi. Oder gevideoshoppt, oder wie man das auch immer dann in dem Moment nennt. Okay, soviel zu den Miami Dolphins. Nächster Punkt wäre, jetzt bin ich gerade selber ein bisschen in meinen...
Adrian Peterson vielleicht? Oder nehme ich dir das vorweg?
Ja, ne, okay, dann machen wir das auch erstmal. Gehen wir mal so ein bisschen zum Trade-Talk. Genau. Ja, es gibt so zwei kleine Trade-Punkte, die wir abarbeiten wollten. Erstmal einen Trade, der vor 10 Jahren sicherlich für Wochen die News dominiert hätte. Und zwar ist Adrian Peterson von den Saints zu den Arizona Cardinals getradet worden für einen Conditional Sixth Round Pick, was so viel heißt wie ein bedingungsbehafteter Sechsrunden-Pick. Blödes Wort.
Je nachdem.
Aber ja, je nachdem, wie er spielt, kann das noch mehr werden als ein Sechsrunden-Pick.
Mhm. Ja. Mehr war auch nicht zu erwarten. Nee. Genau, hat sich angebahnt seit dem ersten Spiel in seiner ehemaligen Heimstätte bei den Vikings, als er quasi mit Sean Payton, dem Headcoach der Saints, aneinander gerasselt ist und das dann wurde ein bisschen kleingeredet. Es gab keine Probleme, aber man hat dann in den folgenden Wochen gesehen, dass Adrian Peterson mehr und mehr an der Seitenlinie stand als auf dem Feld. Er hat weniger Snaps bekommen und wurde auch, in den die Snaps, die er bekommen hat, hat er nicht wirklich direkt so durchschlagenden Erfolg gehabt, wobei es, glaube ich, auch nur einige Handvoll Snaps waren insgesamt und ich glaube 81 Yards. Aber der Rookie Alvin Kamara und eben der Rest von den Saints, die haben einfach so gut gespielt, dass Adrian Peterson einfach den Platz nicht gefunden hat im Team. Und ich finde es eine gute und eine mutige Sache auch von den Saints, quasi die Person, die Schlagzeilen auch beherrscht hat, mit beherrscht hat in der Offseason, die man geholt hat, was viele Schlagzeilen gebracht hat, dazu sagen nach 5 Spielen, okay, es passt nicht, wir schieben ihn wieder weiter. Ist eine ehrliche, aber auch eine mutige Entscheidung von den Saints, aber finde ich natürlich gut. Und für die Cardinals ist es natürlich eine Win-Win-Situation, die David Jones verloren haben und jetzt eben mit Adrian Peterson hoffen, dass sie das so ein bisschen wiederbeleben können, das Running Game. Und der arme Chris Johnson, den sie zurückgeholt hatten, ist jetzt wieder gecuttet worden. Also Adrian Peterson jetzt mit Carson Palmer und Larry Fitzgerald in the Desert.
Ja, das stimmt. Gerade mit CJ2K wurden ja damals wirklich beide im gleichen Zug genannt, wer wohl gerade der beste Running Back ist überhaupt. Dass sie jetzt nochmal irgendwie mehr oder weniger im selben Team spielen. Gut, es ist wäre damals eine große Story gewesen, heutzutage nicht mehr ganz so. Aber man muss schon sagen, es ist echt ein cooler Move von den Saints, dass man da sich selber so evaluiert und sagt einfach, okay, wir haben nicht so viel davon, wenn wir ihnen irgendwie pro Spiel nur 5 bis 10 Snaps geben. Gleichzeitig auch jedes Mal, wenn er auf dem Feld ist, ist eigentlich ziemlich sicher, dass gelaufen wird, weil seine Pass Protection durchaus questionable ist, würde ich mal sagen. Also das ist sicherlich nicht seine Stärke und wie er sich dann in Arizona schlagen wird, wird man sehen. Ja. Genau, dann hatte ich nochmal irgendwie so einen lustigen Input bekommen via Twitter und zwar eine Trade-Idee. Eli Manning zu den Jacksonville Jaguars. Mhm. Was denkst du?
Ja, wird definitiv nicht passieren, schätze ich. Passt natürlich, weil da natürlich als der Supervisor bei den Jacksonville Jaguars ist ja der ehemalige Mentor und Head Coach der Giants, Tom Coughlin. Und er hat ja Eli zu den beiden Super Bowl Siegen geführt und deswegen ist natürlich, wenn es so eine Connection gibt in der Liga, dann heizt das natürlich immer Spekulationen an. Man muss natürlich sagen, wir kommen nachher noch zu den Verletzungsmiseren ja auch bei den Giants, die jetzt mit 0-5 dastehen, muss man sich jetzt natürlich überlegen, gut, die Saison ist gelaufen, was macht man jetzt? Eli Manning hat jetzt nicht unbedingt auch so performt, dass man sagen könnte, der kann noch 4-5 Jahre auf dem Level hier weiterspielen in New York. Klar, da ist es natürlich eine Idee zu sagen, man versucht was für ihn zu bekommen für die nächsten Jahre dann. Die Frage ist aber, wie schnell können die Giants quasi einen adäquaten Ersatz finden? Werden sie vielleicht einen hohen Pick bekommen im Draft, um dann einen neuen Quarterback zu holen? Ist auch die Frage, weil dann müssen sie jetzt eben sehr, sehr viele Spiele verlieren. Ob sie das mit ihrem Stolz und auch mit dem Namen Giants verbinden können und sagen, wir tanken jetzt, bin ich eher, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Von daher glaube ich, dass sie mit Eli weiterspielen werden und Eli auch in die nächste Saison gehen wird.
Ich habe gerade mal gecheckt, also er würde 12 Millionen in Dead Money bedeuten, wenn sie ihn cutten bzw. traden würden. Allerdings auch würden sie im nächsten Jahr 9,8 Millionen gegen das Cap sparen. Ich weiß nicht, also für mich macht dieser Trade von der Giants-Seite unglaublich viel Sinn. Also wenn die Giants irgendein Team sehen, das ihnen Eli Manning abnimmt und dafür, also First-Round-Pick wird dann auf keinen Fall bekommen, weiß nicht, vielleicht Fourth oder ein Third-Round-Pick oder so. Ich würde sofort machen, anstelle der Giants. Wie kann man das den Fans gegenüber verkaufen? Ich finde, man ist eigentlich in einer relativ guten Situation, weil, gut, dann können wir jetzt mal die Injuries schon mal ein bisschen vorgreifen. Ja, Beckham out for the season mit einem gebrochenen Wadenbein. Marshall out for the season mit einem gebrochenen Ankle. Shepard, Ankle Sprain, glaube ich, wird zurückkommen in den nächsten Wochen. Harris, gut, das ist jetzt irgendwie der vierte Wide Receiver, hauptsächlich Punt Returner, ist auch auch raus für die Saison, hat einen gebrochenen Fuß. Dazu die Offensive-Line-Probleme, die ja doch echt massiv sind. Die Defense ist nicht so stark wie im letzten Jahr. Die Offense produziert eigentlich fast gar nichts. Die Saison ist faktisch einfach gelaufen. In die Playoffs kommen sie nicht mehr rein. Also mit 0-5 und dann noch in die Playoffs kommen wollen und dann in einer relativ starken Division, vielleicht auch sogar sehr starken Division, das ist einfach durch. Ich glaube, dass die meisten Fans sich dessen auch bewusst sind. Ja, gut, ich weiß es nicht. Also, wenn ein Team anklopfen würde, ich würde es machen, ganz ehrlich. Eli Manning ist dann, also der ist in den letzten Jahren, ja, das ist doch schwierig, das sollte ich vielleicht auch nicht sagen. Er hat ja oft genug irgendwie schlechte Leistungen geliefert und ist dann zur rechten Zeit heiß geworden und hat es dann echt wieder gerockt. Aber meines Erachtens ist jetzt die Zeit gekommen, um umzubauen.
Ja, definitiv. Also, das stimmt schon. Ich habe jetzt gerade kurz gestutzt. Brandon Marshall, ist der wirklich dann? Ich hatte auch gelesen erst noch, dass er das auch High Ankle Sprain ist und dass er halt einige Wochen raus sein wird. Aber ob es jetzt komplett dann ist, ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber er wird auf jeden Fall einige Wochen fehlen und damit fehlen ihm die drei die drei ersten Anspielstationen der Wide Receiver.
Season-ending Ankle Surgery.
Ah, okay. Ist
heute rausgekommen. Zuerst war es tatsächlich ein High Ankle Sprain.
Okay, alles klar. Ja gut, dann klar, wie gesagt, die Saison ist vorbei. Die Frage ist nur, kann man als Giants, als der Verein mit so einer unglaublichen Weite, kann man da sagen, wir tanken jetzt? Also, weil sie müssten ja wirklich dann, um dann auch einen Quarterback zu bekommen im Draft, mit dem man dann im nächsten Jahr direkt wieder attackieren kann und dann wieder voll auf Playoffs gehen kann, dann musst du ja auch einen der beiden Top-Quarterbacks, die jetzt da aus dem College kommen, musst du bekommen. Und da bist du jetzt ja schon wieder in einem Rennen mit Cleveland und dem einen oder anderen Team. Ich weiß es nicht, ob die das machen und ob auch, ja, das Team, was sie haben, was ja immer noch gerade die Defense bestückt ist mit Stars, ob die das so hinbekommen einfach. Also da bin ich mir einfach unsicher, ob das funktioniert. Und klar, die Saison ist vorbei. Die Frage ist aber auch, ob ein Team, und Jacksonville wurde ja jetzt eben genannt, für Manning überhaupt etwas abgeben möchte, weil du hast gerade gesagt,
das ist klar.
9 Millionen gegen das Cap hört sich viel an, aber dadurch, dass wir jetzt auch wissen, dass der Cap-Room wieder steigen wird, ist es dann auch verhältnismäßig nicht mehr ganz so viel. Und dann ist die Frage, willst du als Team, das einen Quarterback braucht, Eli nochmal holen oder dafür einen Drittrunden-Pick, was sehr viel wert ist? Man sieht die ganzen Drittrunden-Picks, die super gut performen momentan. Willst du das abgeben? Ich weiß es nicht. Also da bin ich so unschlüssig.
Also ich könnte mir tatsächlich, also wenn ich General Manager der Giants wäre, würde ich, glaube ich, tatsächlich auch für einen Fünftrunden-Pick ihn abgeben oder so. Einfach nur, damit das Ganze nicht wie ein Cut aussieht quasi, ne? Ja, ich weiß nicht. Also auch von Seiten der Jacksonville Jaguars, wenn man sich anguckt, was Bortles macht als Quarterback, der macht ja eigentlich fast nichts. Die Defense ist unheimlich stark. Die beiden Top-Corner lassen die wenigsten Completion-Percentage gegen sie zu. Das Laufspiel ist unheimlich stark. Wenn man da noch ein leichtes Upgrade an der Quarterback-Position hat, dann
Ja, dann ist Jacksonville auf jeden Fall ein sehr gutes Team, klar. Aber die Frage ist, ob das reicht und ob du dann als Jacksonville wirklich einen tiefen Playoff-Run hinbekommst oder ob du es vielleicht schaffst, in die Playoffs reinzukommen, ist die Frage, ob du das dann abgeben willst dafür. Das ist ja auch eine Ungewissheit, ne? Das Einzige, was Eli halt bietet, ist eine gewisse Erfahrung und eben eine unglaubliche Durability. Also er spielt einfach jedes Spiel. Er ist einfach nie verletzt. Der ist einfach immer da. Das holst du dir. Aber wir können noch ewig spekulieren. Ich glaube, ich weiß nicht. Also ich würde es nicht machen. Alles klar. Als Giants, wie du sagtest, General Manager, verstehe ich das, würde ich machen. Aber ich weiß nicht, ob es da den richtigen Abnehmer gibt.
Ja, ich meine, die Frage, die sich auch für die Jaguars stellt, ist einfach die, inwiefern kann Eli Manning quasi während der laufenden Saison ins Team kommen, das Playbook lernen, beziehungsweise können die Jacksonville Jaguars ihr Playbook noch anpassen auf Eli Manning. Du kannst ja nicht einfach das Playbook, das du in der Offseason geschrieben hast, wo du gesagt hast, okay, wir machen so wenig Quarterback-Play wie möglich irgendwie, weil wir Black Bortles verstecken wollen, weil er einfach unser absoluter Schwachpunkt ist. Und dann packst du da einen Quarterback wie Eli Manning rein, der ein doch anderes Profil hat. Inwiefern kannst du das noch implementieren und überhaupt dann noch auf Eli zuschneiden? Oder musst du dann Eli Manning quasi die Rolle von Black Bortles annehmen, nur dass man mehr Playcalls, also mehr Pass-Playcalls ausruft? Das ist natürlich schwierig und das sind auch Sachen, die kann man von außen auch, glaube ich, einfach echt nicht beurteilen. Also ich glaube, das kann keiner, der nicht irgendwelche Informationen von den Teams bekommt, tatsächlich beurteilen. Ob das jetzt Mike Lombardi ist, der sicherlich vielleicht noch die besten Informationsstandard da hat. Ich glaube, das ist eine Sache, es ist wirklich Spekulation. Aber ich würde den Trade lieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Seiten. Ich fände es auch super, super für die Liga insgesamt. Wäre es natürlich klasse. Wie gesagt, im Gegensatz jetzt zu dem Adrian Peterson Trade, der einfach nicht gepasst hat ins System der Saints, weil er einfach nicht dieser Pass-Catching-Receiving-Back aus dem Backfield ist, den kannst du halt leichter irgendwo implementieren und sagen, jetzt bei Arizona packst du ihn rein und der kann relativ schnell einen gewissen Stamm an Laufspielzügen dann aufnehmen. Bei Eli, ja, das ist halt schwieriger bei einem Quarterback. Aber ich meine, gut, Sam Bradford hatte auch funktioniert letztes Jahr in Minnesota. Also vielleicht, wir werden
das
sehen.
Das war in Woche... Das war noch in der Offseason, ne?
Genau, aber ich glaube, er hatte nicht mehr als irgendwie anderthalb Wochen oder so. Also
Ist schon ein Unterschied. Aber es ist echt schwierig. Also ich würde es lieben, den Trade. Also das wäre unheimlich spannend. Also dann würde ich, glaube ich, die Jaguars, wenn der Trade jetzt passiert, dann würde ich die Jacksonville Jaguars, glaube ich, auf Platz 4 in der AFC setzen oder so. Ich meine, die ist ja sowieso gerade unglaublich
durcheinander.
Tumult. Also alles nach KC ist ja irgendwie... Kann ja keiner mehr sagen, wer auf welchem Platz ist, ne? Das ist ja echt on a week-to-week-basis quasi. Mhm. Okay. Zeit geht echt voran. Schwierig wird's. Dann machen wir direkt mal mit den Verletzungen jetzt weiter, nachdem wir sie gerade schon kurz angesprochen haben mit den Wide Receiver der Giants. Der nächste große Name, das ist der auffällt, und das ist im Prinzip auch ein Tandem, das ist zum einen J.J. Watt von den Houston Texans und Whitney Merciless. Ja. Die beiden exzellenten Passwasher sind out for the season. J.J. Watt hat sich eine ziemlich krasse Knieverletzung zugezogen. Ich weiß nicht genau, was es auf Deutsch ist, weißt du das?
Ich glaube, dass dieses Verbindungsstück zwischen Schienbein und Kniegelenk, Kopf, oder ich weiß nicht mehr genau. Ich musste es auch nachgucken, was es dann genau ist, und habe dann so ein Bild gefunden und da sieht man es ganz gut, wenn man die Verletzung einfach mal googelt und sich die Bilder anguckt. Klar, Knie ist eigentlich immer, egal was es ist, Season Ending in der Football-Saison, weil die einfach nicht so lang ist.
Ja, es sei denn, es ist irgendwie so ein MCL-Sprain oder so, den gibt's häufiger mal, der ist dann zwischen 2 und 6 Wochen, manchmal auch sogar direkt. Aber ja, das ist bitter, vor allen Dingen die Injury-History von J.J. Watt, die ist jetzt auch nicht unbedingt kurz, hat schon einige unangenehme Geschichten gehabt. Letztes Jahr war es der Rücken, ne? Ja, genau. Dieses Jahr das Knie, vor allen Dingen ist es auch eine Knieverletzung, die, so wie ich das gelesen habe, 3 Monate absolute Ruhezeit quasi fordert, in der er das Bein überhaupt nicht belastet. Das ist schwierig, glaube ich, von so einer Verletzung zurückzukommen. Ich meine, bei einem Kreuzbandriss, da ist man doch ein bisschen eher in der Lage, dann da auch wieder so mit dem Rehab quasi anzufangen. Das ist sehr traurig, gerade weil die Texans jetzt auch mit Deshaun Watson was in der Offense quasi an Start bringen konnten und mit einer sehr starken Defense durchaus auch ein Aspirant waren auf die AFC, auf den Conference Title. Insofern schon bitter. Und dass dann auch noch Whitney Merciless raus ist, ja, es ist wirklich schade. Also es ist echt schade.
Ja, es ist wirklich schade. Für Houston ist es wirklich das, mit das Schlimmste, was passieren konnte, wenn diese beiden ausfallen. Sie haben noch Clowney, aber klar, insgesamt ist die Defense noch gut, aber das ist natürlich, ja, es ist wie als, klar, als würde New England Brady und Gronk verlieren, so ungefähr, so ein bisschen.
Ja.
Und die Texans haben ja schon jetzt ein bisschen nachgerüstet, haben Lamar Houston und Ken Langford, glaube ich, war es, geholt. Auch beides für die Defensive Line. Houston, der bei den Bears noch gespielt hatte, aber auch beide mit sehr viel Knieverletzungshistorie. Das passt dann so ein bisschen dazu. Die haben sie jetzt geholt, um vielleicht irgendwie so ein bisschen das auffangen zu können, aber das wird verdammt schwer. Und für Houston sieht es da nicht so gut aus. Nach einem unglaublichen Sieg gegen Tennessee ist eine Woche später im Grunde genommen, ja, also der Dropdown könnte nicht schlimmer sein.
Ja, jetzt wird der starke Teil des Teams, die Defense, wird dann auf einmal zu einem mittelmäßigen Teil vielleicht. Also eine Standard-Defense, vielleicht eine etwas bessere als Standard-Defense, ja, das ist schwer zu verkraften. Also auch da muss man natürlich beobachten, wie es weiterläuft, aber das ist das ist schwer zu overcome.
Sie waren auch darauf gebaut, dass quasi die Offense getragen wird von der Defense. Und jetzt muss quasi Deshaun Watson als der Rookie, der jetzt auch so ein bisschen Probleme gezeigt hat gegen Kansas City, muss das jetzt quasi alleine richten. Und das ist jetzt natürlich schlimm.
Okay, ja, dann gehen wir mal zu den Kansas City Chiefs, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben, die jetzt echt im Moment ganz oben und auch relativ alleine an der Spitze der AFC sind.
Und die haben NFL. Und der NFL. Es gibt auch in der NFC gerade nichts Vergleichbares. Ne?
Da hast du nicht unrecht. Ja, es ist halt immer Green Bay so als Household Name. Aber ja, klar, KC ist im Prinzip doch ganz oben in den Power Rankings. Zumindest würde ich das mal vermuten. Ich habe länger keins mehr gesehen. Tja, Kansas City Chiefs. Chris Conley hat sich die Achillessehne gerissen. Der zweite Wide Receiver ist er doch von denen, ne?
Genau, zweiter Wide Receiver hat auch in dem Spiel gegen die Texans einige sehr wichtige Third Down Receptions gehabt, hat auch generell gut gespielt, ob das jetzt im Season Opener war gegen die Patriots oder auch in den Spielen danach. Sehr wichtig, weil sich eben sehr viel auf wie heißt er jetzt, der Number One Receiver?
Tyreek Hill,
sehr viel drauf fokussiert, deswegen hatte er eben mehr Freiheiten. Das ist hart. Achillessehne raus fürs Jahr, auch eine der schwerwiegendsten Verletzungen überhaupt. Und hinzu kommt noch Travis Kelce, der hat eine Gehirnerschütterung sich zugezogen im letzten Spiel gegen die Texans, ist auch sehr übel aufgeknallt auf den Kopf. Da gibt es noch keinen neuen Status, er ist quasi in diesem Protokoll drin. Week to week kann sein, dass er spielt, das nächste Spiel, kann aber auch sein, dass man mit so einer Concussion mal ruhig 2 Wochen aussetzen muss. Das heißt, das weiß man noch nicht so genau. Gut, wenn es ein Team gibt, das das vielleicht verkraften kann, dann sind das momentan die Kansas City Chiefs. Aber Travis Kelce, so wie er gespielt hat, auch in den letzten beiden Spielen, muss man ja sagen, vielleicht momentan der beste Tight-End in der Liga.
Ja, kann man wohl so sagen, ja. Also es ist auf jeden Fall arguably, wie man so schön immer sagt, also streitenswerter Punkt, aber man kann ihn durchaus machen. Der Schedule von den Kansas City Chiefs ist jetzt die nächsten 3 Spiele auch nicht unbedingt ein Zuckerschlecken. Nächste Woche geht's gegen Pittsburgh, zu Hause allerdings. Danach spielen sie in Oakland und danach zu Hause gegen Denver. Mhm. Und danach in Dallas. Also es sind keine Spiele, die man so einfach abschreiben sollte als Sieg. Gerade wenn dann Travis Kelce fehlt in der Zeit. Meistens sind die Spieler verpassen ein Spiel nach einer Concussion. Aber es gibt durchaus auch Fälle, wo Spieler irgendwie den Rest der Saison ausfallen. Also das ist
deswegen, ja, man weiß es einfach nicht. Aber haben sie jetzt dieses Wochenende eine Bye-Week, oder?
Nein, die Bye-Week haben sie in Woche 10.
Ah ja, okay, alles klar.
Genau. Gut. Mhm. Ja, die Giants hatten wir schon. Das wäre der nächste Punkt auf der Liste. Ein kurzer Punkt. Tom Brady hat sich ein bisschen verletzt. AC Joint Sprain, das ist Schulter.
Schulter. Vielleicht, vielleicht übernehme ich das, weil Christian hat so eigene Erfahrungen mit Schultern und redet sehr ungern über Schulterverletzungen. Nein, er hat sich, nachdem er in dem Thursday Night Game gegen die Buccaneers mal wieder, muss man sagen, sehr, sehr viel abbekommen hat, sehr viele Hits, einige Sacks, an der Nicht-Wurfschulter verletzt, als er quasi da drauf gestürzt ist wahrscheinlich. Und das ist aber eine wirklich eine leichte Verletzung. Und er ist heute, habe ich gerade eben gesehen, auch schon wieder im Training gewesen und hat auch schon verlauten lassen, dass er das Spiel nicht verpassen wird am kommenden Wochenende gegen die Jets. Von daher nichts Besonderes, aber ist natürlich etwas, so das erste Mal, dass man dann auch wirklich denkt, so, ja, Brady ist auch verletzlich. Man hat ja immer so das Gefühl bei Brady, durch seine TB12-Methode, dass er unverwundbar ist mit seinen 40 Jahren. Wenn man so sich da anguckt, wie viele Hits er auch kassiert in den letzten Jahren, ist dieses Jahr extrem. Er kriegt mehr ab als sonst. Und das ist jetzt so der erste Knackpunkt, wo man sagen muss, okay, da muss man sich was überlegen, weil selbst wenn das jetzt eine kleine Verletzung ist, man kann halt nicht ausschließen, dass es im nächsten Spiel zu einer größeren Verletzung wird.
Ja, da hast du nicht unrecht, wobei halt, wie gesagt, die Nicht-Wurfschulter ist jetzt nicht die wichtigste. Aber man muss auch einfach bedenken, dass Tom Brady ist, glaube ich, gerade auf dem Weg in die Saison 51 Mal gesackt zu werden. Das ist so dieser Schnitt-Hochrechnungswert. Das ist eine verdammte Menge. Gleichzeitig hat er jetzt, glaube ich, schon 16 Sacks bekommen in diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, das Total, was im letzten Jahr er an Sacks einstecken musste. Also nach 5 Wochen haben sie schon... hat er schon so viele Sacks abbekommen wie in der ganzen letzten Saison zusammen. Hm. Wenn man bedenkt, die Offensive Line hat sich irgendwie eigentlich gar nicht verändert, ne?
Das ist genau die gleiche.
Ja, es ist genau die gleiche. Irgendwie sehr merkwürdig.
Das Problem ist halt einfach, dass er häufig den Ball länger halten muss. Das ist halt einfach ein Problem.
Natürlich.
Dadurch, dass er Edelman nicht mehr hat. Und gerade in diesen Situationen, wenn einfach die Defense die blitzt und eben mehr Verteidiger sozusagen bringt, als die Offensive Line auffangen kann, dann hat er sehr große Probleme diese Saison und muss den Ball länger halten, weil er eben jemanden wie Edelman nicht hat, der relativ schnell, sehr häufig frei war. Und das machen die Teams jetzt eben auch immer häufiger gegen die Patriots die Saison, dass sie eben versuchen, Brady noch mehr unter Druck zu setzen. Und was hinzukommt, ist auch, dass man so einen sehr starken Abfall hat bei Nate Solder, einer der besseren Left Tackle eigentlich, der jetzt in den letzten 2 Jahren wirklich sehr schlecht spielt und die Saison noch mal schlechter als in der vergangenen. Und über seine Seite kommt sehr, sehr viel Druck und auch sehr viel späte Treffer. Also wenn Brady gerade den Ball geworfen hat, dass dann noch mal der Verteidiger drankommt. Also das ist so, glaube ich, das Problem momentan für Brady.
Definitiv. Er ist auch diese Woche, glaube ich, noch nicht beim Training gewesen, Nate Solder. Das muss man auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich das so entwickelt und ob Tom Brady wirklich die Saison übersteht. Ich meine, dann hätte er wieder einen weiteren Werbepunkt, mit dem er seinen TB12-Lifestyle mehr oder weniger weiter vermarkten könnte und sagen könnte, ey, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich schon längst tot oder wie auch immer. Aber Tom Brady on the field und Tom Brady off the field sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, mit denen man einfach leben muss. Okay, der letzte Verletzungspunkt, den wir noch eben schnell anbringen wollen, ist von den Lions, Hello Dinata, der sich den Bizeps gerissen hat. Das stelle ich mir auch sehr unangenehm vor. Ist auf jeden Fall auch raus aus der Season, der Defensive Tackle, den sie, haben sie im letzten Jahr haben sie den, glaube ich, geholt, oder?
Vor der
genau,
letzten,
ja. Als Ersatz für den Dominican Sue, genau. Sicherlich nicht gut für die Lions. Wie gesagt, ich habe so meine Probleme, mich mit den Lions anzufreunden. Eigentlich mag ich sie immer sehr gerne, aber irgendwie sind sie mir zu inconsistent. Gut, dann hatten wir bei Twitter so eine Frage reinbekommen, beziehungsweise ein bisschen ein Thema. Haben wir in diesem Jahr irgendwie mehr Verletzungen, als wir es sonst haben? Zumindest ist es dem User aufgefallen. Was denkst du?
Nee, glaube ich nicht. Finde ich nicht insgesamt. Also wenn man sich die Verletzungen anguckt über diese Jahre hinweg, hat sich da jetzt nicht unbedingt mehr getan. Was, glaube ich, dieses Jahr so auffällt, ist einfach, dass sich so viele von diesen Starspielern schwerwiegender verletzt haben. Weil wenn jetzt beispielsweise, es ist ja logisch, wenn jetzt irgendwie der weiß ich nicht, der zweite, dritte Linebacker im Depth-Chart sich die Achillessehne reißt oder beispielsweise den Knöchel bricht, dann ist das relativ uninteressant für die meisten Fans, es sei denn für die Fans von dem Team. Wenn es aber Odell Beckham passiert, das ist natürlich eine weltweite Schlagzeile. Mhm. Von daher, also allein dieses Giants-Spiel ist halt, das führt dazu, dass man denkt, okay, irgendwie ist dieses Jahr alles total verletzungsanfällig und jedes Spiel bricht irgendwie der nächste Superstar zusammen. Weiß ich nicht. Also finde ich nicht. Es sind einfach nur die anderen Spieler, die wichtigeren Spieler, die mehr im Rampenlicht stehen, die mehr Verletzungen kassieren dieses Jahr. Weil in den letzten Jahren hattest du es immer auch, dass auch viele Spieler sich verletzt haben, viele Spieler schwer verletzt haben. Die Generschütterungen waren nicht unbedingt zurückgegangen. Also sehe ich nicht so.
Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich glaube auch nicht, dass es mehr Verletzungen irgendwie insgesamt sind. Vielleicht auch noch nicht mal unbedingt von Schlüsselspielern unbedingt viel mehr. Man tendiert halt einfach dazu, die aus den letzten Jahren dann nicht mehr so präsent vor Augen zu haben und dementsprechend denkt man so, oh krass jetzt. Und wie du gerade schon sagtest, dieses Wochenende alleine 4 namhafte Leute, also sehr namhafte Leute und dann noch ein Haufen weitere, durchaus auch namhafte Leute raus. Dann kommen halt diese Fragen, aber ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass es mehr ist. Ich meine, ich hatte in Woche 1 oder so auch eine Statistik gesehen, wo dann quasi die Kreuzbandrisse gezählt wurden und verglichen wurden mit anderen Jahren. Und das war alles durchaus auch noch in einem Rahmen, der sich ähnlich bewegt hat wie in den Jahren zuvor. Ich würde es auch noch nicht sagen. Ich meine, wenn das jetzt so weitergeht, zumindest bei den namhaften Spielern, dann kann man sicherlich auch irgendwie sagen, so, hey, irgendwas ist da komisch, woran liegt das? Oder ist es einfach nur so quasi ein statistischer Ausreißer? Aber generell sehe ich da jetzt noch nicht irgendwie eine große, große Besonderheit.
Nee, ich glaube auch. Also was man vielleicht als Punkt anführen kann, es ist natürlich, und die Diskussion gibt es ja seit der ersten Verletzung von Odell Beckham in der Preseason, seitdem es für die Verteidiger besonders schwieriger geworden ist zu tackeln, dadurch, dass man eben gesagt hat, du darfst nicht mehr, eigentlich darfst du nichts mehr tackeln, was oberhalb der Brust ist. Also sobald du in den Hals Nacken-Kopfbereich kommst, ist es eben eine automatische Flagge. Das heißt, du musst versuchen, den Gegenspieler so schnell wie möglich eben bei den Knöcheln irgendwie zu packen. Und dann passieren natürlich eben diese Verletzungen deutlich schneller. Ne? Also wenn du Odell Beckham, so wie es da bei der Verletzung passiert ist, so tief tackelst und er dann eben falsch aufkommt, weil er eben nicht mehr die Kontrolle über seine Beine hat, dann passiert das natürlich schneller, wenn du ja, klar, ihn anders tackeln dürftest, was natürlich nicht unbedingt gut wäre, dann würde es vielleicht weniger Verletzungen geben, dafür vielleicht mehr Gehirnerschütterungen wieder. Also ich weiß es nicht.
Ja, es ist natürlich auch ein Lernprozess für die NFL, wie man damit am besten umgehen kann. Und im Moment, ja, ist es halt so, wie es ist. Und vielleicht wird man in 2 Jahren wieder andere Steuerungen über die Regeln machen, sodass es wieder ein bisschen anders läuft. Man wird es sehen, vielleicht. In 10 Jahren spielen wir dann alle nur noch Flag Football und gucken dem Ganzen zu oder so.
Ja, es könnte passieren.
Oder wir spielen Sarcasti Ball. Okay, so viel dazu. Dann schließen wir das erste Segment, das ja echt schon ewig lang gedauert hat, mit Sarcasti Ball und sehen uns bzw. hören uns dann sofort weiter, wenn wir über die Spiele reden. So, dann machen wir jetzt mal direkt weiter mit den Spielen. Ich würde fast sagen, wir beschränken uns jetzt doch nur auf 2 Spiele, weil wir doch jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind mit der Zeit. Felix, was meinst du?
Ich bin einverstanden, ja.
In Ordnung. Wollen wir dann chronologisch vorgehen und mit dem Thursday Night Game anfangen?
Ja.
Und zwar war das Spiel der New England Patriots gegen, beziehungsweise auch in Tampa Bay bei den Buccaneers. Ja, wie ist es überhaupt ausgegangen? 16 zu?
1914,
oh Gott, ja, Entschuldigung. Typisches Thursday Night Game, was meinst du?
So ein bisschen, ja, wobei die Thursday Night Games ja dieses Jahr schon so ein bisschen überzeugen können, was in den letzten Jahren nicht unbedingt immer der Fall war. Wir hatten das großartige Spiel der Rams gegen die 49ers und jetzt eben das Patriots-Spiel hatte auch einige nette, unterhaltsame Aspekte, finde ich. Nicht zuletzt, dass der Kicker der Tampa Bay Buccaneers 3 Field Goals verschossen hat. Nick Folk, ich weiß gar nicht, wie der Status da momentan ist. Die wollten ja dann neue...
Der ist gecuttet worden.
Ach.
Der ist gecuttet worden. Jetzt haben sie Murray, glaube ich, gesigned. Ja, ich glaube, ja, irgendwie so, ganz sicher bin ich mir auch nicht. Ja, also der hat seine letzten Field Goals verschossen, zumindest in Tampa Bay. Ich glaube, er hat 5 Field Goals innerhalb von 4 Tagen verschossen, also in 2 Spielen, die halt innerhalb von 4 Tagen passiert sind. Ja, das sollte man nicht unbedingt tun als Kicker, wenn man seinen Job behalten will.
Nee.
Ja, es wurde auch viel darauf rumgeritten, irgendwie, dass ohne die verschossenen Field Goals Tampa Bay das Spiel hätte gewinnen können. Gewinnen können sicherlich, wahrscheinlich bin ich jetzt eher nicht so der Meinung, weil die Patriots zum Ende des Spiels auch so doch irgendwie, finde ich, ein bisschen den Fuß vom Gas genommen haben. Dementsprechend dann auch Tampa Bay quasi ja Luft gehabt und Luft gelassen haben, weil sie sich gedacht haben, okay, das Spiel können wir so über die Runden retten, mehr oder weniger.
Ja, aber insgesamt war es natürlich für alle Patriots-Fans erfrischend zu sehen, dass die Verteidigung auf jeden Fall doch funktionieren kann gegen eine doch schon starke Offense, die gegen die Giants in der Woche davor zum Beispiel auch noch deutlich stärker war. Hat man gesehen, dass die Patriots da einige Adjustments gemacht haben. Beispielsweise, wir hatten drüber gesprochen in der letzten Episode, ist Stephon Gilmore ein Bust sozusagen? Bringt er nicht das, was man sich versprochen hat als große Verpflichtung in der Offseason? Und da hat er in dem Spiel gezeigt, dass wenn er wirklich seine Man-to-Man-Coverage spielen kann und Mike Evans da wirklich folgen konnte auf dem Feld, je nachdem, wo der aufgestellt worden ist, da hat er eine gute Leistung gebracht und hat es wirklich sehr gut gemacht. Mike Evans, einer der besten Receiver in der Liga, hat er wirklich, ich will nicht sagen kalt gestellt, aber er hat ihn wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sie aufbauen können. Also je länger die Saison gehen wird, desto mehr wird er die Defense verstehen auch, das Konzept, was die Patriots spielen. Aber er zeigt einfach, dass er diese Man-to-Man-Coverage doch auf jeden Fall sehr gut spielen kann.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also Gilmore sicherlich ein Grund für Hoffnung für Patriots-Fans. Generell die Defense hat deutlich besser gespielt, hat auch durchaus Druck ausüben können auf Jameis Winston. Generell Jameis Winston von seiner Performance her nicht sonderlich überragend, hatte ein Passer-Rating von 86, 26 von 46 Passversuchen sind angekommen. Hat über 300 Yards erworfen, das ist sicherlich kein schlechter Wert. Aber ja,
er hat auch viele verworfen, muss man sagen. Also viele offene.
Ja, war durchaus ein paar Würfe bei, wo ich mir dachte so, hui, ja, da haben die Pets Glück gehabt, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite Tom Brady, auch nicht unbedingt ein überragendes Spiel, aber jetzt auch kein schlechtes Spiel. Hat ja dann auch im ersten Quarter den Sack erlitten, wo er sich die Schulter verstaucht hatte. Hat 3 Sacks wieder abbekommen, ist auch einige Male gehittet worden. Das sicherlich verständlich. Ist auch über 300 Yards gekommen, so gerade 30 von 40 Versuchen sind angekommen. Was ich, glaube ich, besonders finde, ist, dass das Laufspiel relativ gut gelaufen ist von den Patriots. Also das ist doch bemerkenswert gewesen. Gerade Dion Lewis hatte ein ziemlich gutes Spiel, in meinen Augen. Ich sehe gerade einen Average von 7,6 Yards per Rushing Attempt. Das ist natürlich, da war ein Einlauf von 31 Yards bei, der das natürlich sehr hoch gepusht hat. Aber sicherlich schön zu sehen, dass die Patriots ihr Laufspiel wiederfinden.
Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt sah das schon gut aus. Es war ein bisschen insgesamt so ein bisschen fahrig, aber wie du gesagt hast, auch das Laufspiel hat funktioniert. Wenn man die O-Line weglässt, war das insgesamt ein guter Auftritt. Und ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, dass sie noch weiter hätten gehen können, noch hätten mehr riskieren können, wenn sie es gemusst hätten. Aber sie waren sich schon so ein bisschen auf der sicheren Seite, dadurch, dass sie eben wussten, Tampa Bay braucht zum Ende hin noch einen Touchdown und Nick Folk ist so unsicher in dem Spiel. Deswegen haben sie es, glaube ich, relativ safe gespielt dann.
Ja. Auf der Seite von Tampa Bay, DeSean Jackson und Cameron Braid sind mir da besonders aufgefallen. DeSean Jackson, Wide Receiver, der auch echt einen sehr schönen langen Lauf hatte, wo ich mir nicht so ganz sicher war, was Butler da gemacht hat in der Coverage. Der ist ja irgendwie, oder ob es dann doch eine Zone war. Da bin ich irgendwie verwirrt gewesen von dem Playcall. Butler war auf jeden Fall sehr weit weg und der Inside Slant von DeSean Jackson, ich glaube, hat irgendwie knapp 40 Yards hat er da erlaufen. Der war auch eine sehr wichtige Reception. Und Cameron Braid macht sich wirklich als Tight End. Das ist wirklich so ein emerging Tight End in der Liga, den man durchaus weiter im Auge behalten kann. Sicherlich Sachen, die Tampa Bay Fans freuen dürfte und auch in der Zukunft weiter Spaß machen wird.
Ja, aber was auf der anderen Seite natürlich nicht so schön ist, ist, dass eben quasi der First-Round-Pick O.J. Howard, der viel umworbene Tight End aus dem College kommend, bis jetzt überhaupt noch nicht eingeschlagen hat, der auch einige Sachen nicht wirklich auch in dem Spiel davor schon gegen die Giants nicht gut gemacht hat, nicht unbedingt die Passrouten so gelaufen ist, wie er sollte. Der wurde ja als der beste Tight End überhaupt gehandelt und Braid läuft ihm den Rang ab. So ein bisschen interessant. Also die Rookie Tight Ends, von denen ja vor auch im Draft sehr viel gesprochen wurde, können bisher nicht überzeugen. Ähnliches auch bei den Rams oder ich finde auch bei den Giants. Also Braid ist da auf jeden Fall so ein Licht am Ende des Tunnels, wenn man so will, auf der Tight End Position bei den Buccaneers.
Ja, aber das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich finde, Tight End ist eine sehr schwere Position, wenn man aus dem College kommt. Gerade so ein bisschen ähnlich wie mit Offensive Linemen. Also gerade als Tight End musst du ja, also meines Erachtens, wenn man als Tight End nicht mindestens 50%, 40% der Snaps, die man auf dem Feld ist, auch blockt irgendwie, dann finde ich das schwierig, das dann noch als Tight End zu bezeichnen. Wobei es faktisch auch natürlich irgendwie noch richtig ist oder so, aber diese Move-Tight Ends, diese quasi neue Kategorie, die, ja, wurde sie eigentlich so von Hernandez so ein bisschen mit begründet? Ich weiß es nicht genau, ich würde das auch einmal so behaupten.
Ich will gar nicht behaupten, dass Hernandez irgendwas begründet hat.
Aber ja, seitdem gibt's ja diese Kategorie Move-Tight End, also so eine Art Wide-Receiver-Tight End, der nicht wirklich zum Blocken geeignet ist, der eigentlich nur, bei dem die Defense direkt denkt, okay, da tun wir einen Corner auf den und jetzt oder ein Safety, auf jeden Fall keinen Linebacker. Das ist ja dann Evan Ingram zum Beispiel, der ist ja so klassisch in dieser Richtung anzusiedeln. Mhm. Da wäre ich vorsichtig, vorschnell quasi die First One Picks abzuschreiben, weil gerade das, was die Blocking Assignments angeht und so, und im College blocken sie dann ja in der Regel auch nicht so viel und so. Das ist so eine Transition, die ich sehr schwer empfinde.
Definitiv, ja. Deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen übertrieben, wenn eben vorher schon so ein Hype entsteht, weil die irgendwie so schnell laufen können wie ein Wide Receiver und groß sind und athletisch, aber da gehört eben noch mehr dazu. Man sieht es eben bei den Star-Tight-Ends wie Gronkowski oder auch ein Kelsey, die blocken halt auch und die können es auch und sind sich auch nicht zu schade. Martellus Bennett ist so das beste Beispiel dafür. Die sind halt einfach dafür, haben sie vielleicht nicht so dann die 100-Yard-Games immer, aber sind deutlich wichtiger für das Team insgesamt. Und das ist auf jeden Fall richtig, dass da mehr dazu gehört. Aber jetzt für die Buccaneers, ist natürlich eine bittere Niederlage zu Hause gewesen. Sie sind jetzt so ein bisschen unter Zugzwang in ihrer Division und müssen da jetzt auf jeden Fall Gas geben. Bei den Patriots sieht es jetzt natürlich schon wieder deutlich besser aus. Spielen jetzt ja quasi um den Division-Titel jetzt gegen die Jets, hätte man nicht gedacht. Aber so ist es. Aber ich bin mal gespannt, ob der Progress so weitergeht bei den Patriots.
Ja, ich finde, das hängt auch viel mit Verletzungen zusammen. Also im Moment sieht es verletzungsmäßig relativ gut aus bei den Patriots, wenn man mal natürlich Edelman rausrechnet. Auf lange Sicht können einige Spieler zurückkommen. Also zum einen hast du Mitchell, der zurückkommen kann von der Injured Reserve, und Shay McClellan als Linebacker, der sicherlich auch eine wichtige Position innehat, zumindest die wird füllen sollen. Da wird es dann quasi auf Dauer wieder besser. Amendola hat ein unglaublich starkes Spiel gemacht in meinen Augen. Also ich unheimlich Klatsch, wie man so schön sagt im Amerikanischen. Also der, weiß nicht, wenn 5 Yards gebraucht wurden, um einen Third Down quasi zu verwandeln, war einfach da, hat einen unheimlich starken Return gehabt von, ich glaube, 30, 40 Yards, der dann auch nochmal irgendwie durch einen Personal Foul quasi nochmal um 15 Yards verlängert wurde. Und dann noch ein nice One-Handed Catch, der allerdings dann aufgrund von einer Penalty von einem Holding, glaube ich, zurückgepfiffen wurde. Also der hat mich unheimlich überzeugt in dem Spiel. Was mich so ein bisschen zu diesem typischen Thursday-Night-Game gebracht hat, waren die unheimlich vielen Flaggen, die gefallen sind. Ne? Also irgendwie auch so ganz untypisch wieder in den Special Teams. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt. Ich weiß, gegen New Orleans glaube ich, ein Punt von Tampa Bay wurde quasi negiert, weil Brandon Bolden offside stand und dann wurde daraus wieder ein First Down, wo ich mir dachte so, oh Gott, wie kann denn sowas passieren? Aber ja, gut, das sind dann halt vielleicht einfach diese Thursday Night Game Geschichten.
Ja, wobei, tja, das ist generell, zieht sich das durch die Liga. Also wenn man sich anguckt, was da dieses Jahr an Flaggen geworfen wird, das ist schon manchmal wirklich erstaunlich, weil man sich eben denkt, das sind so Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Also ich glaube, zum Beispiel bei dem Giants-Game, das war Jason Pierre-Paul, der war zweimal mit seiner Hand, mit der er sich quasi aufgestützt hat in seiner Position, zweimal offsides und das quasi fast aufeinanderfolgenden Spielzügen, wo ich mir gedacht habe, das darf nicht passieren, dass du quasi in der Noodle-Zone schon deinen Arm reinsteckst, bevor der Spielzug überhaupt losgeht. Das sind so Sachen, und das sieht man immer häufiger, Teams, die gerade die so ein bisschen desperate sind, die was brauchen, die dann nicht wirklich sehr konzentriert agieren.
Ja, da hast du nicht unrecht. Apropos aufeinanderfolgende Spielzüge. Kurz vorm Ende der Halbzeit, ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt schon mal gesehen habe. Im Prinzip ist die Zeit schon fast vorbei. Ich glaube, es gab einen Sack. Ja, einen Sack. 2 Sekunden waren noch auf der Uhr, irgendwie an der Tampa Bay 30-Yard-Linie oder so. Und Sack, zack, boom, Spiel vorbei, 2 Sekunden. Okay, kommt aber eine Flagge rein, Personal Foul, 15 Yards. Dann haben sie noch 2 Sekunden oder 6 Sekunden, glaube ich, dann spielen sie den Spielzug noch aus. Zeit geht mehr oder weniger, glaube ich, sogar auf 0 runter oder auf 2 Sekunden runter. Und dann kommt Cassius Marsh und macht auch nochmal Roughing the Passer, nochmal 15 Yards. Und dadurch kommen die Tampa Bay Buccaneers quasi in Field Goal Range. Also im Prinzip ist die Halbzeit komplett gelaufen. 2 Personal Fouls, zack, Tampa Bay in Field Goal Range. Und gut, dann kommt Nick Folk und verschießt. War dann auch schlussendlich, glaube ich, ein 56 Yard Field Goal Versuch. Das kann man auch durchaus verschießen. Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich ihn für kritisieren würde. Aber gut, also sowas bei einem Bill Belichick gefüllten Team zu sehen, ist schon außergewöhnlich. Also
korrekt.
Ja, du sagtest gerade schon, die Aussicht auf nächste Woche in der NFC East wird um die Division-Führung, Division-Führung gespielt. Die Patriots gegen die New York Jets. Wir haben letzte Woche schon kurz drüber geredet. Wer hätte damit vor der Saison gerechnet? Wir werden sehen, was draus wird. Okay, dann wollen wir mal zum nächsten Spiel gehen. Und zwar Green Bay hat in Dallas gegen die Cowboys gespielt.
Es war ein Spiel, was den Namen Game of the Week auf jeden Fall verdient hat. Es war von Anfang an ein sehr, sehr spannendes Spiel. Am Anfang hat man gedacht, es wird so ein Shootout, weil beide Verteidigungslinien, wenn man so will, die jeweilige Offense nicht stoppen konnten. Aber dann gerade in der zweiten Halbzeit wurde es dann doch etwas fahriger, beziehungsweise wurde dann doch die Offensive Line so ein paar Probleme gehabt und dadurch deutlich mehr Sacks auch und auch Quarterback so ein bisschen unter Druck setzen können auf beiden Seiten. Und dann wurde das Spiel ein bisschen enger und auch nicht mehr ganz so eine Offense kommt aufs Feld und erzielt einen Touchdown und kommt die nächste Offense aufs Feld und erzielt einen Touchdown. Und schlussendlich war es dann wieder mal Aaron Rodgers, der das Spiel entschieden hat für die Packers. Aber vorher war es dann auch mal wieder, muss ich sagen, Jason Garrett, der das Spiel für die Cowboys verloren hat, mit seinem als Head Coach. Er gibt zwar nicht die Spielzüge an in der Offense, aber er ist natürlich die Last Line, also der kann quasi nochmal sein Veto einlegen, theoretisch. Und was die Cowboys da am Ende gemacht haben, verstehe ich bis heute nicht, denn sie hatten quasi waren in der Red Zone, brauchten den Touchdown, um in Führung zu gehen. Aber gleichzeitig
an der 12-Yard-Linie oder ja, so, oder genau. An der 11-Yard, ne?
Und
das war irgendwie eine knappe Minute, eine gute Minute, glaube ich, auf der Uhr, ne?
Ja, es war noch mehr. Also es war noch deutlich über einer Minute und sie mussten quasi so viel Zeit von der Uhr nehmen, wie nur irgendwie möglich, damit Aaron Rodgers keine Zeit mehr hat. Und anstatt einfach zu laufen, weil das Laufspiel wurde immer besser, je länger das Spiel dauerte, haben sie dann trotzdem einen Pass geworfen bei 2nd and 2, wie du gerade sagtest. Der Pass war incomplete und dadurch wurde die Uhr gestoppt und das hat im Endeffekt Aaron Rodgers die 30 Sekunden noch extra gegeben, die er am Ende dann eben auch gebraucht hat, um Green Bay nochmal übers Feld zu führen. Das war, da habe ich mir gedacht, okay, das kann ich nicht nachvollziehen. Also du bist da in dem Moment sowieso im Fourth Down Territory, wenn du so willst. Du hast noch zwei Spielzüge eigentlich und dann schon zu werfen ist viel zu früh. Also da würde ich zweimal laufen mit Elliott und die Wahrscheinlichkeit, dass du das First Down bekommst, ist so hoch und dass du so viel Zeit von der Uhr nimmst, ist dann logisch und dann hätte man quasi das Spiel da gewinnen können. Aus Sicht der Dallas Cowboys. Von daher bin ich da sehr, ja, kritisch.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also es war ein Riesenfehler, dass man Aaron Rodgers noch so viel Zeit gegeben hat. Ich meine, man hat es letztes Jahr gesehen in den Playoffs. Da hat er auch nicht viel Zeit gebraucht, um das Spiel noch zu gewinnen. Mhm. Schlussendlich weiß ich gar nicht, ob das unbedingt ein Coaching-Fehler ist, sondern nicht vielleicht sogar eher auf Dak Prescott zurückzuführen ist, weil er schließlich einen Touchdown erlaufen hat. Mit dann, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr als einer Minute auf der Uhr. Wenn man es halt straight runtergespielt hätte, wenn man gesagt hätte, okay, ne, Checkdown oder laufen, First Down erreichen, langsam vorarbeiten und dann sagen, okay, entweder wir gewinnen das Spiel oder wir verlieren es, aber wir geben es nicht wieder in andere Hände ab. Punkt. Ja. Es gibt sicherlich zwei verschiedene Philosophien, wie man da rangehen kann. Man kann natürlich sagen, okay, wenn du die Möglichkeit hast, einen Touchdown zu erzielen, dann erzielst du einen Touchdown. Punkt. Das ist eine, so eine typische Ami-Haltung, man nimmt, was man kriegen kann und so weiter und da fängt man nicht an, taktisch zu werden oder so. Am Ende wird man dann sowieso, erstmal müssen die beweisen, dass sie es überhaupt schaffen können, Touchdown zu erzielen oder wie auch immer, oder zu punkten. Oder man sagt halt, okay, wir versuchen, so wenig Zeit wie möglich auf der Uhr zu lassen und riskieren damit aber auch gleichzeitig, dass sie dann vielleicht nicht schaffen, Touchdown zu erzielen, wenn wir vorher die Möglichkeit hatten, es zu tun. Ich würde es halt auch eher auf die letzte Art versuchen, so wie dann schlussendlich auch im letzten Jahr die Patriots gegen die Seahawks verloren haben. Da haben sie auch die Seahawks überhaupt nicht aufhalten können in der Defense und dann schlussendlich haben sie dann irgendwie so viel Zeit runterlaufen lassen und es dann am Ende auch mehr oder weniger versaut und dann halt eben nicht mehr den Touchdown erzielen können. Ja. Was ist dann passiert? Aaron Rodgers bekommt den Ball zurück und macht einen wunderschönen Drive, das Feld hinunter, hat vorher jetzt nicht unbedingt überragend gespielt, jetzt auch nicht unbedingt schlecht, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber nicht so, wie man halt Aaron Rodgers, wie man sich an ihn erinnert, wenn man über ihn nachdenkt. Ja, hat auch irgendwie einen schönen Lauf gehabt für den First Down, dann sogar noch out of bounds gerannt und dann zwei Backshoulder-Passes hintereinander in die Endzone. Der eine ist nicht angekommen. War das Davante Adams?
Ja, beides ja, mal.
Genau, der erste Wurf war von ihm so ein bisschen off-target, der war nicht so gut zu fangen und jetzt hat er gesagt, okay, scheiß drauf, ich probiere es direkt nochmal. Hat es dann direkt probiert, zack, Touchdown, Spiel mehr oder weniger vorbei, da waren glaube ich noch 12 Sekunden auf der Uhr. Vintage Aaron Rodgers, sicherlich beide in einer Klasse im Moment, was das Quarterback-Play angeht. Green Bay hat einfach tierische Probleme mit der Offensive Line, finde ich. Das hat man wieder in dem Spiel gesehen.
Aber sie haben das Running Game zurück. Das ist schon.
Ja, in der zweiten Hälfte, ne? Es ist echt hochgekommen. Also in der ersten Hälfte fand ich, war es noch so ein bisschen meh. In der zweiten Hälfte habe ich gedacht, so, hey, ja, schön. Gut für sie. Ich meine, das hilft ja auch immer in der Offensive Line, ne? Es gibt Selbstvertrauen und Offensive Line attackiert in der Regel auch lieber, als dass es verteidigt. Also eine Offensive Line ist, glaube ich, immer eher so drauf zu sagen, komm, let's pound it, lass es den Hals runterwürgen. man kann nicht einfach englische Sprichwörter ins Deutsche übersetzen. Das ist sicherlich das Positive, was bei Green Bay noch zusätzlich dazukommt, dass man auswärts gewonnen hat bei einem Playoff-Contender auf jeden Fall. Bennett hat ein unheimlich starkes Spiel gemacht, finde ich. Martellus Bennett, ja. Ich verwechsel Michael und Martellus Bennett in letzter Zeit ganz gerne mal. Ich musste kurz nachdenken. Und die Cowboys, tja, was kann man da Positives rausziehen? Also.
Ja, gut, dass die Offense läuft. Das ist so das Einzige. Also die Defense ist schlecht. Sie haben jetzt ja auch Nolan Carroll, glaube ich, auch noch gecuttet. Den hatten sie ja vor der Saison von Philadelphia geholt. Die Defense läuft überhaupt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt. Die Offensive Line ist nicht so stark wie im letzten Jahr. Das ist auch ein deutlicher Minuspunkt für dieses Team. Deswegen ist Ezekiel Elliott auch, man muss ja schon fast sagen, Schatten seiner selbst. Aber was eben gut ist, Des Bryant ist wieder stärker, ist wieder deutlich mehr involviert und ja, Dak Prescott spielt im Grunde genommen weiter, wo er aufgehört hat letzte Saison, das kann man auch als positiven Punkt mitnehmen. Und das Kicking.
Also ich finde, der hat mir sogar echt ganz gut gefallen, ne? Ich kritisiere ihn ja ganz gerne. Er hat eine Interception geworfen, für die er, glaube ich, nichts konnte.
Ja.
Ja, genau. Ja, und dafür hat er dann einen Ball geworfen, der intercepted hätte werden müssen. Also insofern gleicht sich das in dem Moment wieder aus. Gut, ja, Prescott ist sicherlich ein Grund zur Hoffnung für die Cowboys-Fans. Im Moment sehe ich sie aber nicht unbedingt dieses Jahr in den Playoffs, wenn man sich die Division so anschaut.
Nee, vor allen Dingen Philadelphia ist zu stark und die Defense ist einfach, so wie im letzten Jahr, einfach so der Flaschenhals für das Team. Da wird man nicht weit kommen mit dieser Defense. Also sie haben zwar momentan den Sack-Leader in der Liga und können die Pressure bringen, aber die Secondary ist einfach so schwach, da fehlt's einfach. Und gegen den Lauf, das hat man gesehen, sind sie auch nicht gut genug. Also die Defense wird die Cowboys auf jeden Fall daran hindern, dass sie eine erfolgreiche Saison spielen.
Ja, genau. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich wäre dann soweit von meiner Seite auch durch, Felix.
Ja,
hast du noch irgendwie was?
Nee, ich freue mich riesig auf das kommende Thursday Night Game, die Eagles gegen die Panthers. Das wird, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Thursday Night Game. Und bin ich schon sehr gespannt.
Ja, das darf man durchaus auch sein. Also interessanterweise sind dieses Jahr auch echt sehr gute Matchups in den Thursday Night Games. Ja. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass quasi die ganze Liga so unerwartet gut spielt oder ob es daran liegt, dass Amazon, also unerwartet gut, die unerwarteten Teams gut spielen, sagen wir es mal so. Könnt mir vorstellen, dass Amazon vielleicht gesagt hat, hey Leute, wir würden ganz gerne Thursday Night machen, ne, streamen das ganz gerne dann bei uns und so. Ihr wollt ja auch ins Online-Geschäft einsteigen mit Streaming und so weiter, machen wir gerne. Aber nur, wenn wir gescheite Spiele kriegen oder ob es dann am Ende eine glückliche Fügung war. Das ist schwer zu beurteilen, aber schlussendlich auch egal. Wir freuen uns auf die Spiele, sowohl wir als auch wahrscheinlich ihr, vermute ich zumindest mal stark. Und ja, belassen uns dabei für diese Woche. Wie immer bedanke ich mich bei dir, Felix, und bei euch fürs Zuhören.
Ich danke dir und auch an alle da draußen. Und ja, habt ein schönes Thursday Night Game, ein schönes Wochenendspiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, und dann am NFL Tuesday, so wie es sich gehört. Bis dahin.
Bis dann, ciao.